Okay, bei dem Wort muss ich direkt schummeln und ein Adjektiv mit dazu nehmen, und zwar gute Kommunikation. Und das habe ich genommen, weil Luisa und ich, als wir Erzähl davon gegründet haben, immer mit diesem Wort, mit diesem Begriff gute Kommunikation das Ganze beschrieben haben, weil wir am Anfang, also uns war irgendwie relativ schnell klar, wir wollen ein Projekt machen, was sich irgendwie an Vereine, Initiativen, Engagierte richtet. Und wir haben das dann im Laufe der Zeit fokussiert, worum es gehen soll. Und gute Kommunikation ist so die Essenz dann gewesen, was das Ganze irgendwie zusammenhält. Also was so die verschiedenen Elemente sind, mit denen wir uns im Rahmen dieses Projekts beschäftigt haben.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Act Learn Change, durch gemeinsames Handeln lernen, die Welt zu verändern. Ein Podcast, in dem wir Menschen interviewen, die durch ihr Engagement die Welt ein kleines bisschen besser machen. Ich bin Julia und heute geht es um das Thema gute Kommunikation fürs Ehrenamt. Viel Spaß beim Anhören!
Ja, mein Name ist Katrin Gildner, mein Spitzname ist Kato, so bin ich im Internet unterwegs, ich höre auf beides. Und ich bin als Kommunikationsberaterin und Dozentin tätig. Und eine große Rolle dabei spielt die Plattform Erzähl davon, die ich als praktische Masterarbeit gegründet habe, gegründet in Anführungsstrichen, weil sie kein Start-up ist oder so. Wir werden manchmal fälschlicherweise so vorgestellt, aber das ist nicht so. Und zwar haben die Luisa, die ich eben schon erwähnt habe, und ich zusammen den Master Medienwissenschaft an der Uni Tübingen gemacht. Und da hat man das Glück, dass man eine praktische Masterarbeit machen darf, also keine Theorie-Masterarbeit, die dann eh niemand liest. Und wir haben uns da entschlossen, dass wir eine Plattform erstellen, eine Internetplattform mit Online-Kursen und anderen Inhalten zum Thema gute Kommunikation für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Also mit einem Schwerpunkt auf Öffentlichkeitsarbeit, aber auch sowas wie interne Kommunikation und Wissensmanagement. Und daraus hat sich so ein bisschen entwickelt, dass ich jetzt mittlerweile seit 2019 freiberuflich, selbstständig, ja, von sowas lebe. Also nicht von der Plattform an sich, die ist kostenlos und wird es auch bleiben. Aber durch die Plattform werden halt Menschen auf mich aufmerksam, die mich dann zum Beispiel als Dozentin oder als Beraterin buchen. Und das ist so das, was ich mache, womit ich meine Brötchen verdiene.
Du hast jetzt schon erzählt, um was es bei der Plattform geht. Was mich jetzt als erstes interessieren würde, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Was war dein Antrieb, das als Masterarbeit, als Projekt anzugehen?
Also erstmal fand ich es grundsätzlich cool, dass man die Möglichkeit hat, eine praktische Masterarbeit zu machen. Viele in meinem Jahrgang oder in den Jahrgängen davor haben so Filmprojekte gemacht. Und ja, das, ehrlich gesagt, war das jetzt nicht so mein Ding, so ein komplettes Filmprojekt zu machen. Und deswegen kam dann die Idee, das mit irgendwas zu verbinden, was mich irgendwie eh beschäftigt. Also sich jetzt nicht so ein komplett neues Thema rauszunehmen, sondern ein Thema zu nehmen, mit dem man eh schon eine Beziehung hat. Und es war bei mir eben dieses Thema Ehrenamt, weil ich mich selber auch ehrenamtlich engagiert habe während des Studiums, im Bachelor viel und im Master dann auch noch ein bisschen. Und da auch viel mit diesem Kommunikationsthema zu tun hatte. Also dieses, wie können wir anderen Menschen davon erzählen, was wir hier eigentlich machen, so ganz grundsätzlich und dann natürlich noch speziell, so, wenn man irgendwelche Aktionen plant, dann müssen halt Leute davon mitbekommen. Wenn man neue Ehrenamtliche sucht, müssen halt Leute davon wissen. Wenn man zum Beispiel Spenden braucht, also überall hat so die Kommunikation irgendwie ihre Finger mit im Spiel. Und das hat mich total daran gereizt, da etwas zu machen, was eben anderen Ehrenamtlichen hilft, das besser zu lernen und besser zu können. Weil, also mittlerweile gibt es da auch ein paar Angebote, aber damals gab es halt ganz viel zu dem Thema immer nur so auf Unternehmen bezogen. Also wenn man halt irgendwie gegoogelt hat, wie, keine Ahnung, erstelle ich einen Social-Media-Redaktionsplan oder so, dann ist man halt immer bei so Ressourcen gelandet, die für Unternehmen gedacht waren. Und Vereine ticken ja dann doch nochmal ein bisschen anders. Oder soziale Initiativen und so weiter. Ich sage immer Vereine so als Überbegriff, aber ja, Menschen, die das halt irgendwie ehrenamtlich machen, die haben halt einfach andere Voraussetzungen, andere Ziele, weniger Budget in der Regel und da muss man halt ein bisschen anders rangehen.
Das wäre jetzt genau meine nächste Frage. Was ist denn genau der Unterschied, wenn ich als Verein oder soziale Initiative zum Beispiel Social Media oder eine Öffentlichkeitsstrategie machen möchte im Vergleich zu einem Unternehmen?
Ja, also erstmal sind die Ziele ja in der Regel anders. Also bei einem Unternehmen habe ich in der Regel, also die meisten Unternehmen haben halt das Ziel, sie wollen irgendwas verkaufen, sie wollen irgendein Produkt verkaufen oder irgendeine Dienstleistung. Manche machen auch Kommunikation, weil sie zum Beispiel neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen möchten, gerade in Branchen, wo das vielleicht ein bisschen schwierig ist, da neue Leute zu finden. Und bei Vereinen und Initiativen ist es eigentlich ähnlich und eigentlich ganz anders. Also die suchen halt auch zum Beispiel Leute, die das eigene Produkt in Anführungsstrichen nutzen. Oder die suchen Leute, die einfach davon weitererzählen. Oder die suchen Leute, die sich engagieren möchten. Man muss da aber eben anders rangehen, ob man jetzt einen richtigen Job in Anführungsstrichen vermittelt oder ob man ein Ehrenamt bewerben möchte, sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Oder ob man ja Marketing macht für irgendwie ein Event oder ob man sagt, hey, komm zum Auftritt von unserem Chor. Da muss man halt mit etwas anderem Ansatz quasi rangehen. Und manche Botschaften, die man vielleicht so lernt in so klassischen Methoden, sind dann vielleicht zu werblich und passen deswegen nicht gut zum Engagement. Und der andere große Unterschied ist, dass man ja in der Regel das mit Ehrenamtlichen macht, die nicht so viel Kenntnisse haben und die vielleicht nicht so viel Zeit haben. Und dementsprechend muss man dann eben gucken, dass man es immer auf so eine, ich sag mal, sparsame Art und Weise irgendwie guckt, okay, wie können wir das hinkriegen? Also wie können wir zum Beispiel einen Podcast machen als Initiative, wenn wir eben nicht das Budget haben, um hier total krasses Setup aufzubauen oder mal eben so ein Studio anzumieten, sondern wenn wir das vielleicht mit dem machen, was wir schon haben. Oder ja, wenn man sagt, okay, wir wollen irgendwie Social Media machen, aber niemand von uns hat das irgendwie mal studiert oder gelernt oder so, sondern wir müssen uns das selber beibringen. Wie können wir das gut machen? Das sind so die großen Herausforderungen. Und das macht aber auch Spaß auf der anderen Seite. Ich habe mal einen Podcast-Workshop gehalten bei einem Unternehmen, also nicht meiner eigentlichen Zielgruppe. Ich bin da reingeholt worden von einer Studentin, also die hatte mein Seminar bei mir belegt und hatte dann mittlerweile bei dieser Firma gearbeitet und mich da reingeholt. Und die Leute waren auch total nett und so, aber das ist ja total skurril. Wir haben dann im Laufe des Workshops darüber gesprochen, wer diesen Podcast moderieren würde. Und in meinem Kopf war das halt ganz klar, dass das irgendwelche von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen werden. Und die Marketingchefin des Unternehmens, die ganze Zeit irgendwelche E-Mails geschrieben hat an ihrem Laptop, hat dann zwischendurch einfach mal so hat dann den Kopf gehoben und meinte dann, ja, können wir nicht einfach, und dann, ich will jetzt nicht den Namen nennen, aber ein bekanntes Comedy-Duo, können wir die nicht einfach anfragen? Und hat dann ihre Assistentin irgendwie angeguckt und meinte, recherchier mal, wie viel Honorar die wollen. Dann buchen wir einfach die. Und ich stand da so und dachte so, okay, wow, sowas wird halt bei einem Verein oder sowas never ever eine Möglichkeit sein, dass man einfach sagt, wir haben für etwas so viel Budget, dass wir das einfach outsourcen und dann nicht mal an irgendwen, sondern an bekannte Comedians. Und dann dachte ich so, ja, okay, ihr seid hier ganz nett, aber irgendwie bin ich auch ein bisschen fehl am Platz hier.
Das kenne ich auf jeden Fall, weil ich auch Werkstudentin bin in einer Agentur nebenher. Und wenn man von der World Citizen School, also aus einem Ehrenamt kommt und dann ähnliche Dinge wie einen Podcast in einem Unternehmen macht, dann merkt man auch, dass die Budgets und auch die Anforderungen da so anders sind. Das ist manchmal total krass, wenn man, da hat man so einen Reality-Check, diesen einen Moment, wo man sich so denkt, okay, crazy, jetzt wird hier so viel Geld nur für Mikros zum Beispiel ausgegeben oder irgendwas. Das ist auf jeden Fall verrückt. Zum Thema, was du vorhin angesprochen hattest mit dem Lernen für Ehrenamtliche, da spielt ja auch so ein bisschen das Thema E-Learning voll rein. Du meintest ja, dass es schon, also es ist sehr schwer, wenn man einen Job hat und nebenher sich engagiert und dann eben sich auch noch weiterbildet, um das Engagement noch besser machen zu können. War das so ein bisschen eine Motivation hinter dem E-Learning-Thema, dass die Leute einfach total flexibel drauf zugreifen können und man ja ein bisschen mehr Flexibilität hat als mit so Präsenzkursen?
Ja, das war auf jeden Fall eine sehr große Motivation, weil wir eben auch aus unserer eigenen Engagementerfahrung wussten, dass man in Vereinen halt, ja, man kann jetzt sagen, ist jetzt irgendwie locker und schnell. Man kann auch sagen, das Zeitmanagement ist nicht so gut, je nachdem, aus welcher Perspektive man da drauf guckt. Aber in der Regel war es ja so, wenn man irgendwie ein Problem hatte, dann braucht man auch sehr zeitnah dafür eine Lösung. Und zu sagen, okay, wir haben jetzt das Problem zum Beispiel, wir kriegen unser Programm nicht voll. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, Kinderferienprogramm und die Ferien beginnen in 2 Wochen. Wir haben noch zu viele freie Plätze. Da braucht man halt jetzt irgendwie eine Lösung. Da braucht man halt jetzt irgendwie eine Idee, wie man das zum Beispiel auf Social Media nochmal bewerben könnte oder wie man eine gute Pressemitteilung schreibt oder. Und wenn man dann halt sagt, okay, dann buchen wir jetzt mal irgendein Presseseminar, was aber erst in einem halben Jahr stattfindet, das nächste Mal. Das ist halt Quatsch, weil bis dahin, ja, muss man dann halt irgendwie eine andere Lösung für das Problem finden. Und wenn dann das halbe Jahr um ist und dann das Seminar vor der Tür steht, vielleicht, also im schlimmsten Fall, hat man dann vielleicht da gar keine Lust mehr auf das Thema. Oder man hat eben sich schon die Kenntnisse angeeignet, die man braucht. Oder man sagt, okay, jetzt ist aber Kommunikation gar nicht mehr ein großes Thema. Jetzt brauchen wir irgendwie Fundraising oder Steuer-Know-how oder was auch immer. Und da geht man halt doch nicht mehr zu dem Seminar, was man vor einem halben Jahr gebucht hat. So. Und damit eben das nicht passiert, sondern damit man quasi eine Alternative hat zu den klassischen Präsenzseminaren und sich eben selber weiterbilden kann in der Zeit, die man hat, in dem Tempo, was man selber gerne möchte, passend zu den Sachen, die einen interessieren. Dafür haben wir quasi ja auf dieses E-Learning-Thema gesetzt.
Hast du das Gefühl, dass dieses E-Learning-Thema oder gerade auch, dass man eben nicht mehr so lang im Voraus so einen Kurs bucht, dass das sich gerade also im letzten 1,5 Jahren so durch Corona auch noch mal ein bisschen verändert hat? Oder kannst du das in deiner Arbeit auch wahrnehmen?
Also ich sag mal so, ich hatte irgendwann vor 2 Jahren oder so mal so einen Moment, wo ich dachte, okay, irgendwie ist das total ironisch, dass ich eigentlich mit der Intention, eine Alternative zu solchen normalen Präsenzseminaren, also mit der Intention, sowas zu schaffen, jetzt aber trotzdem irgendwie mein Brötchen damit verdiene, dass ich trotzdem solche Seminare gebe. Ja, also dass ich trotzdem angefragt werde von irgendwelchen Vereinen selbst oder irgendwelchen Dachverbänden oder irgendwelchen Städten oder so, die sagen, hey, wir haben hier ein Fortbildungsprogramm für Vereine, wir brauchen noch jemanden, der was zum Thema Social Media sagen kann, kannst du das bitte machen? Und dann dachte ich, okay, das ist irgendwie Quatsch oder es ist nicht Quatsch, aber irgendwie ist es ironisch, dass ich eigentlich das halt nicht machen wollte und genau das mache ich jetzt so. Und was ich aber gemerkt habe, ist, dass es nach wie vor ein großes Bedürfnis danach gibt, dass man einfach an solchen Seminaren teilnimmt, die halt jemand anders für einen organisiert und dann setzt man sich da mal rein und denkt, ach ja, höre ich mir mal an, mal gucken, vielleicht können wir das ja mal gebrauchen. So, das ist halt auch ein bestimmtes Klientel, was solche Veranstaltungen gerne besucht. So. Und dann gibt es aber eben die andere Seite, das sind eben die, die sagen, wir haben da jetzt gerade ein Problem, wir wollen uns da jetzt gerade selbstständig weiterbilden. Und diese Leute sind dann die, die dann auch unsere Plattform nutzen oder unsere Podcast-Folgen hören und uns dann vielleicht mal irgendwie eine E-Mail schreiben und sagen, hey, das war total cool, vielen Dank dafür, das hat uns geholfen. Ich wollte nur mal kurz Danke sagen, das ist total nett, wenn solche Mails dann kommen. Und ich habe das Gefühl, dass sich da diese Haltung oder dass diese zwei Typen sich nicht unbedingt verändert haben. Was sich eben verändert hat, ist, dass die Leute, die sonst eben gerne solche Präsenzseminare besucht haben, dass die zum Teil vielleicht ein bisschen skeptisch waren, ob das online auch funktioniert und die man dann aber größtenteils, glaube ich, überzeugt hat, dass es online auch funktioniert, dass manche Sachen sogar besser online funktionieren. Sowas wie zum Beispiel mit digitalen Whiteboards zu arbeiten, damit man dann sofort die Dokumentation auch hat und nicht erst Handyfotos von den beschriebenen Papierflipcharts machen muss. So. Und ich habe das Gefühl, dass sich so das Grundsätzliche nicht so verändert hat, nur so ein bisschen die Art und Weise, wie man es macht. Und mit den Online-Sachen, klar, ist man dann auch flexibler, weil man dann vielleicht eine Dozentin dafür bucht, die eben nicht aus dem eigenen Bundesland kommt, die sonst das nicht zugesagt hätte, weil es sich für sie nicht lohnt, dadurch quer durch Deutschland zu gurken. Und durch die Online-Sachen kann man jetzt noch mehr Leute quasi in die eigenen Programme reinholen.
Die positiven Beieffekte der Corona-Pandemie, wo ja viele Events ausgefallen sind oder viele Projekte ausgefallen sind und stattdessen dann in digitale Formate übertragen wurde, beleuchtest du ja auch in einem Podcast von dir. Didn't Cancel Went Digital heißt der. Da waren wir zum Beispiel auch zu Gast, beziehungsweise der Lukas von der World Citizen School. Das finde ich persönlich auch ein sehr cooles Projekt, um einfach nochmal so eine Inspiration zu geben. Ich glaube, am Anfang als Corona losging, hatten viele, gerade Ehrenamtliche, überhaupt keine Ahnung, wie sie ihre Projekte jetzt ins Digitale übertragen sollen. Und genau, du zeigst so ein bisschen, ich glaube, 100 Projekte stellst du vor im Podcast, wie die online funktionieren können.
Das ist das Ziel, genau, weil ich selber total frustriert war von einer Veranstaltung, die erst natürlich verschoben wurde wegen Corona und die dann eben doch unbedingt stattfinden sollte im Oktober 2020. Und es hat mich total frustriert, dass ich da quer durchs Bundesland gurken muss, bei dieser Veranstaltung teilnehmen muss, alle mit Maske und Abstand und Markierungen am Boden und Butterbrezeln in Plastikfolie eingeschweißt am Tisch als Verpflegung. Und irgendwie so eine total verkrampfte Atmosphäre auch. Plus, was mich am meisten daran frustriert hat, war, diese Veranstaltung, bei der ich da war, das sollte eine Infoveranstaltung sein zu so einem Förderprogramm. Und wegen den Corona-Beschränkungen durfte man jetzt nur ein Drittel der Leute in den Saal lassen. Und es haben dann quasi 50 Leute teilgenommen statt 150. Und gerade bei so einer Infoveranstaltung dachte ich, oh Gott, wie blöd ist das denn jetzt, dass man jetzt 2 Drittel der Leute wieder ausladen musste, weil es halt offline nicht anders geht. Das hätte man auch viel cooler digital machen können und dann hätten halt alle dran teilgenommen. Und gerade bei so einer Infoveranstaltung muss man sich da halt nicht drauf verlassen, dass dann die anderen Leute richtig zugehört haben und die Info richtig weitertragen. Und diese Erfahrung hat mich so sehr frustriert, dass ich einen neuen Podcast gestartet habe.
Klassischer Millennial-Coping-Mechanismus.
Ja, schon. Genau, und dann habe ich halt vor allem in meinem Umfeld erstmal so geguckt, wen gibt es denn da alles, was ich so mitbekommen habe. Also was gibt es für Sachen, die halt eben nicht gecancelt wurden, sondern wo man sich eben überlegt hat, hey, das können wir auch digital hinbekommen. Und habe dann da eben Leute eingeladen, die dann davon erzählen, wie sie das gemacht haben, auch was gut lief, was nicht so gut lief, was sie gelernt haben und so weiter, um halt quasi zu zeigen, dass es möglich ist und dass irgendwie offline nicht automatisch besser ist als online oder dass eben manche Sachen nur offline funktionieren. Meiner Meinung nach ist das Quatsch und das will ich damit so ein bisschen beweisen.
Vielleicht zum Abschluss nochmal zurück zu Erzähl davon als Plattform. Mhm. Ich kann mir vorstellen, also das war ja deine Masterarbeit und ihr saßt wahrscheinlich auch zu zweit sehr lange daran. Vor was für Herausforderungen hat dich das denn gestellt oder was würdest du sagen, jetzt rückblickend, was hast du alles gelernt durch die Arbeit am Projekt?
Puh, jede Menge. Also zum einen so diese Konzeption war natürlich total spannend, also dieses Runterbrechen. Ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, wir haben halt am Anfang überlegt, irgendwie wir wollen was für Vereine machen und dann das runterzubrechen auf dieses Kommunikationsthema, weil wir dann gemerkt haben, das passt am besten zu unserem Studium und das passt am besten zu dem, was Luisa und ich schon so mitgebracht haben an Erfahrungen und so weiter. Was dann interessant war, war die Interviews durchzuführen. Also wir haben mit vielen verschiedenen Menschen Interviews geführt, unter anderem mit der Juna von der World Citizen School, also die damals noch nicht bei der World Citizen School war, aber jetzt mittlerweile. Und da haben wir, ja, sind wir auch dafür durch die Gegend gefahren und haben dann da unser Setup aufgebaut und so weiter. Und das war irgendwie, da war so ein Druck mit dabei, wenn man so das Gefühl hatte, boah, wenn wir das jetzt hier irgendwie nicht richtig machen, wenn wir jetzt hier, keine Ahnung, den Fokus der Kamera nicht richtig einstellen und jetzt hier 2 Stunden der kostbaren Zeit dieser Menschen in Anspruch nehmen, um dann nachher zu sagen, wir haben das nicht richtig gemacht, wir müssen nächste Woche nochmal wiederkommen. Das war schon irgendwie eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, sage ich mal, die wir uns da selber aufgehalst haben. Und da waren halt so 1000 Kleinigkeiten, also die Plattform zu programmieren und sich irgendwie noch ein Logo und ein Design, ein Corporate Design aus der Nase zu ziehen. Luisa hat total viel illustriert dafür. Also das war echt so ein Großprojekt, wo man halt so ganz viele verschiedene Hüte aufhatte. Und ich glaube, das sind sehr gute so Skills für so Projektmanagement und ja, auch so eine persönliche Weiterentwicklung. Also es war sehr stressig, kann ich sagen, aber ich kann es auch empfehlen, sowas mal auszuprobieren und mal so selber irgend so ein kleines eigenes Projekt aus dem Boden zu stampfen.
Ja, sehr cool. Du machst auf jeden Fall einem richtig Bock, auch selber irgendwas anzupacken, wenn man dich so reden hört, finde ich.
Das hoffe ich.
Und zum Abschluss hätte ich noch unsere Abschlussfrage. Und zwar ist das Motto der World Citizen School und der Name des Podcasts Act, Learn, Change. Wie würdest du sagen, wie kann deine Arbeit mit Act, Learn, Change die Welt verändern oder verbessern?
Also ich glaube, dass Kommunikation total wichtig ist, damit man eben als Verein oder als soziale Initiative wirklich wirkungsvoll arbeiten kann. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das spielt irgendwie so bei allem so rein, ne? Wenn man sagt, man braucht irgendwie neue Leute, man will einfach, dass Leute wissen, dass es einen gibt, also so Awareness quasi im Marketing, oder man braucht irgendwie Spenden oder man hat irgendein Projekt und will irgendwie was verkaufen oder so. Für all das braucht man Kommunikation. Und deswegen glaube ich, mit unserer Lernplattform, wo man das Lernen schon drin hat, kann man sich Sachen aneignen, die als Organisation, als Initiative wirklich wichtig sind, damit man eben das, was man als Kerngeschäft, sage ich mal, macht, damit man das noch besser machen kann oder noch wirkungsvoller machen kann oder für noch mehr Menschen machen kann. Und ich glaube, wenn das gelingt, dann, ja, changen die Initiativen bestimmt Gutes in der Welt.
Das war auch schon das Gespräch mit Katrin Gildner von Erzähl davon zum Thema gute Kommunikation im Ehrenamt. Hast du noch Fragen, Anmerkungen oder Kritik? Dann schreib uns an redaktion@worldcitizen.school oder auf Instagram. Die Kontaktdaten und alles Wichtige findest du wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal!